Hi, ich bin Tabea und gerade triffst du mich in meinem Podcast. Der Ort, an dem wir beste Freundinnen mit unserem Körper sind. Be my body buddy. Hi Buddies und willkommen in der zweiten Folge unserer zweiten Staffel. Ich bin sehr, sehr, sehr glücklich, wieder zurück zu sein. Vor allem heute mit einem ganz wundervollen Gast, dem ich einfach mal in die DMs geslidet bin, weil ich habe ihn auf Instagram gesehen. Ich bin aufmerksam geworden, weil er dort wertvollen Content aus seiner Perspektive als Transmann postet und dabei einfach so sympathisch wirkte. Und ich dachte so, oh mein Gott, ich habe da ein paar Fragen, die würde ich gerne stellen. Nicht nur in DMs und so, sondern eventuell heute hier im Podcast. Und Juk hat dann sofort zugesagt. Jetzt sitzen wir zusammen und wir sprechen über Themen, zum Beispiel den gängigen Narrativ, ob er eigentlich im falschen Körper geboren wurde, wie eine Transition eigentlich abläuft. Und ja, wir sprechen auch über Harry Potter. Es bricht mir jetzt schon ein bisschen das Herz, aber wir gehen da durch. Ich freue mich sehr, dass Duke da ist. Wir gehen gleich ins Gespräch, aber zuvor gehen wir noch einmal rein mit meinen Buddy Notes. Wer mich von Instagram kennt, weiß, dass ich meine Gedanken in meinen iPhone Notes festhalte. Als Gedicht, einfachen Satz, Kurzgeschichte oder easy Emoji-Kombi. Und deswegen starten wir jetzt genau so. Mit meinen Buddy Notes. Ich habe diese Erfahrung schon früh gemacht, dass mein eigener Körper nicht nur mir gehört, sondern auch den Blicken, Kommentaren und Erwartungen von außen. Dass da irgendwelche gesellschaftlich vorgegebenen Standards sind, die ich erst als Mädchen und später als Frau zu erfüllen habe. In meiner Teenie-Zeit gucke ich auf die It-Girls in Hollywood. Paris Hilton, Lindsay Lohan, Nicole Richie, Mary-Kate und Ashley Olsen. Ich fange an, mir meine Nägel zu machen, mir meine Haare zu blondieren und im Wettstreit mit einer Freundin weniger zu essen. Mit den pinken Tops, die ich mir anziehe, stülpe ich mir auch eine Rolle über, die so sehr mit meiner Identität verschmilzt, dass ich irgendwann nicht mehr unterscheiden kann, ob das nun wirklich ich bin oder ob ich einfach nur die Erwartungen anderer erfülle. Was bedeutet es wirklich, ich zu sein? Und ist mein Körper nur das, was andere in mir sehen? Oder entscheide ich gerade selbst, was er für mich bedeutet? Diese Fragen begleiten mich bis heute. Ich stelle sie mir immer wieder und immer wieder habe ich neue Antworten. Im Vorwort des Buchs Women von Chloe Caldwell, ein literarisches Porträt einer queeren Liebesbeziehung, in der Sexualität und Identität verhandelt werden, steht: Selbstfindung ist keine Tür, die man nur einmal durchschreitet. Ich habe mir diesen Satz doppelt unterstrichen. Er beruhigt mich. Er ist mein Reminder. Ich darf mich immer wieder auf den Weg machen. Jeden Raum, den ich betrete, darf ich auch wieder verlassen. Ich darf mich finden und wieder verlieren. In Erwartungen anderer und in den Vorstellungen meiner selbst. Ich darf mich suchen. Ich darf mich hinterfragen. Ich darf Paris sein und Lindsay, muss es aber nicht. Und ich darf meine Nägel machen, Haare blondieren. Nur das mit dem weniger Essen, das lasse ich dann doch lieber sein. Vor allem aber darf ich Türen durchschreiten. Sie eintreten, anderen öffnen. Sie einen Spalt offen lassen, zuknallen, verschließen, wieder öffnen. Ich und mein Körper. Wir dürfen das. Tür für Tür für Tür für Tür. Und jetzt öffne ich nicht nur die Tür, sondern das Gespräch mit Duke. Du sitzt neben mir. Hi, Duke.
Hi, Tabea.
Ich freue mich so sehr, dass du da bist. Wir gehen ins Gespräch. Und zwar starten wir mit zwei Fragen, die ich immer anfangs allen GästInnen stelle.
Jetzt, hätte ich mal reingehört, ne? So richtig.
Pressure is on. No worries. Erste Frage. Welchen Körperteil schätzt du am meisten an dir?
Boah, ich glaube zurzeit meine Schultern.
So, hast du einen Grund? Kannst du sagen, warum?
Meine Schultern sind echt breit geworden durch das Testosteron. Also das hat sich... Irgendwie, ich war immer sehr schmal, ich war immer sehr dünn und irgendwie geben die mir jetzt voll Power. So irgendwie haben die mir voll viel Selbstbewusstsein gegeben. Deswegen mag ich sie sehr und schätze sie sehr.
Schön. Zweite Frage. Wenn du für dich und deinen Körper ein Date planen müsstest, damit es euch so richtig, richtig gut geht, was würdest du unternehmen oder ihr?
Oh, ich liebe ja saunieren.
Ja.
Ich bin so gerne hier in Hamburg, aber auch in Berlin im Verbali. Ich weiß nicht, ob du es kennst. Das ist ja so eine Saunalandschaft. Und ich bin da einfach richtig gerne, aber wirklich von 10 Uhr morgens bis 11 Uhr abends. Also ich bin wirklich den ganzen Tag da. Und ich glaube, das tut mir, aber auch meinem Körper ganz gut, einfach mal abzuschalten, ja, zu entspannen, nichts zu machen, zu saunieren und einfach mal das Leben genießen.
Das klingt herrlich. Richtig schön. Und wir haben uns auch schon vor der Folge natürlich gerade ein bisschen unterhalten. Und ich habe gesagt, oh, ich habe so ein bisschen, was heißt Bammel? Ich bin in den letzten Tagen durch viele Worte durchgegangen. Ich habe viel gelesen und generell natürlich auch viel mit Menschen gesprochen. Und es sind immer wieder Begriffe aufgetaucht. Und ich dachte, boah, ich möchte heute alles, ich sag mal, richtig sagen. Weil ich denke immer, Sprache ist so ein schönes Mittel, um Räume für wirklich alle zu öffnen. Und möchte meinen Wortschatz irgendwie nicht begrenzen, sondern wirklich für alle Menschen irgendwie inklusiv offen haben und Co. Und ich habe zum Beispiel ganz oft jetzt, oder das sagt man, glaube ich, nicht nur jetzt, sondern schon länger, dieses Ja, weiblich gelesen, männlich gelesen. Dann natürlich, wir sprechen auch über dich als Transmann. Was heißt eigentlich trans? Und dann dachte ich, gut, es wäre eigentlich ganz geil, wenn wir vielleicht alle mit so einem Glossar, jetzt nicht mehr in der Schule, aber sowas einsteigen. Und das möchte natürlich jetzt nicht nur ich machen, sondern einfach erstmal vielleicht wirklich die Frage, was bedeutet es eigentlich, trans zu sein?
Ja, das ist eine sehr große Frage tatsächlich. Also laut Definition, wenn wir mal so ein bisschen trocken sind,
ja,
ist trans
trocken starten.
Ja eigentlich nur, mir wurde bei Geburt ein Geschlecht zugeschrieben. Meistens macht man das im Krankenhaus, weil die sehen, du hast entweder eine Vulva oder einen Penis. Mehr nicht tatsächlich. Und dann sagt man, okay, bei Vulva Frau oder weiblich, bei Penis Mann oder männlich. Und trans sein bedeutet, ich kann mich mit diesem Geschlecht, was mir damals im Krankenhaus zugeschrieben wurde, nicht mehr identifizieren. Und so war es bei mir. Also mir wurde das weibliche Geschlecht zugeschrieben, aber dann mit irgendwann mit 14, 15, 16 oder vielleicht sogar früher teilweise, es verschwimmt alles so ein bisschen, habe ich gemerkt, boah, nee, damit kann ich mich nicht identifizieren. Ich bin ein Mann. So, ich bin männlich. Und das bedeutet eigentlich trans. Und das andere Wort cis, vielleicht haben es manche Menschen auch schon gehört, sind dann Menschen, die sich dann mit dem Geschlecht identifizieren können. Ja, also wenn ein Baby als ein Penis hat und dann das Geschlecht männlich bekommt und dann später mit also im Erwachsenenleben dann immer noch als Mann leben möchte und identifizieren kann, dann ist die Person cis. Das sind Adjektive, also die werden dann halt meistens klein geschrieben, weil das so wie klein oder groß oder ne, so grün Adjektive sind und sind erstmal, ja, ich sag mal, für mich ist irgendwie wichtig, also das nochmal zu sagen, dass Adjektive sind, weil das bestimmt ja nicht die ganze Identität von einem. Ne? Also ich habe ja noch andere Adjektive, andere Eigenschaften und deswegen paue ich da so ein bisschen drauf, dass dieses Trans und dieses Cis und was auch immer, welche Labels wir uns so ein bisschen setzen, immer nur ein Teil unserer Identität ist und nicht immer ein Ganzes.
Genau, also bei mir bei der Geburt wurde zwischen die Beinchen geguckt und gesehen, aha, da haben wir eine Vulva. Ich sag bis heute, ja, ich fühle mich auch, oder ja, ich fühle mich weiblich, das heißt, cis bin dann ich,
genau.
C-I-S geschrieben, für alle, die es vielleicht noch nie gesehen haben, kann ja sein.
Ja, klar.
Genau, und jetzt hast du auch schon gerade angesprochen, du wurdest damals dann, sag mal doch, weiblich gelesen, ne? Also dieser Begriff weiblich, männlich gelesen, was ich vorhin angesprochen habe, heißt doch die Wahrnehmung von anderen auf dich, sie lesen mich, sie sehen mich so und so. Das heißt, du wurdest weiblich gelesen, hast aber gedacht, irgendwie, ich spüre das nicht, oder was war dein... Ist das ein Gefühl? Ist das...
Ja, diesen Blick, den fühle ich ja sehr. es ist, glaube ich, ein Unwohlsein. Ich glaube, ich vergleiche es immer mit, du hast bestimmt doch auch Momente gehabt und hast sie bestimmt jetzt auch immer noch, so, wo du dich einfach nur unwohl fühlst und du hast erstmal gar keine Ahnung, wieso. Ne? Also so, du hast dein geilstes Outfit an, aber fühlst dich trotzdem unwohl. Du warst irgendwie, keine Ahnung, beim Friseur und eigentlich sieht es richtig geil aus, aber fühlst dich unwohl. Oder du stehst auf und eigentlich hast du nichts gemacht und fühlst dich unwohl. Das kann man so ein bisschen damit vergleichen. Ne? Also es gab nicht so einen Grund und ich bin nicht einfach aufgewacht und dachte mir so, oh, heute bin ich ein Mann. So. Sondern es waren immer so kleine Momente und ich habe es da schon sehr früh gemerkt, mit 8 tatsächlich war das so der Anfang. oder beziehungsweise meine erste Erinnerung, die ich noch habe, da war ich mit meiner Mom im Galeria Kaufhof. Heißt das so?
Ja. Ja.
Und wir sind dann halt so durchgegangen und sie wollte halt mit mir shoppen gehen. Und meine Mom wollte unbedingt immer, dass ich Kleider anziehe oder halt so dieses typische mädchenhafte rosa Kleiderröcke. Und links kamen dann irgendwann so die Jungs, die Männerklamotten und die Jungsabteilung. Und ich erinnere mich einfach, dass ich meinen Blick davon einfach nicht abwenden konnte und ich so ein inneres Bedürfnis hatte, dahin zu gehen. Also ich wollte eigentlich zu den Jungsklamotten. Das ist dieses innere Bedürfnis, dieses, ach, eigentlich möchte ich eher da und nicht dahin. Und solche kleinen Momente waren das, die mir einfach immer gezeigt haben, irgendwie fühle ich mich nicht gut, irgendwie fühle ich mich nicht wohl, wie meine Eltern mich irgendwie haben wollten, wie die Gesellschaft mich haben wollten, wie, deswegen sprechen wir ja immer von so männlich gelesen oder weiblich gelesen. Identität ist ja nicht nur etwas, was von uns kommt, sondern auch, was von außen zugeschrieben wird. Ne? Also wie sehen dich die anderen, spielt eine große Rolle, wie wir uns selbst sehen. In welche Schubladen packt uns die Gesellschaft, ist eine ganz, ganz wichtige Rolle oder Seite, wie wir uns selbst sehen. Und das muss ja erstmal nichts Schlechtes heißen, weil es kann ja auch sein, dass die Gesellschaft dich sympathisch findet oder dich toll findet, dir viel mehr Stärke vielleicht zuspricht als du dir selbst. Und das ist ja dann vielleicht auch etwas Positives. Aber es kann natürlich auch negativ sein. Also wie wir uns sehen, dann direkt irgendwie einen Stempel zu bekommen. Ah, okay, das ist ein Mädchen. Und ich aber mir so denke, irgendwie nicht. Ist dann halt wieder nicht so geil. Und deswegen fühlte ich mich da ein bisschen gepressured. Und ich war viel zu jung, um überhaupt irgendwie was zu realisieren mit 8. Oder sowas auch zu äußern. Und deswegen habe ich alles mitgemacht. Und erst später mit 14 dann habe ich so ein bisschen den Mut genommen, um mir dann wirklich zu sagen, ich schneide mir jetzt meine Haare ab. Ich hatte Haare bis zum Arsch.
Wow.
Also wirklich richtig lange, dicke, volles Haar.
Aha.
So, ich musste mir wirklich beim Friseur, die mussten mir immer meine Haare ausdünnen. Ich weiß nicht, also ob du es kennst mit deinen Haaren, aber die meinen immer so, boah, ich muss immer so richtig viel ausdünnen und so. Und ich hatte wirklich lange Haare und ich habe es wirklich gehasst, die zu waschen, weil es dauert einfach Jahre, die auch trocken zu kriegen. Und irgendwann meinte ich dann so, ich möchte sie kurz haben. So, ich möchte sie kurz haben. Und da ging es mir gar nicht darum, dass ich ein Junge sein wollte oder Mann, sondern es war einfach nur ein Gefühl von, ich glaube, jetzt hätte ich richtig Bock auf kurze Haare. Ich glaube, jetzt hätte ich Bock auf Klamotten aus der Männerabteilung und war da noch gar nicht so weit, dass ich wirklich sagen könnte, ich bin jetzt ein Mann, sondern es war ein Gefühl von, ein Bedürfnis, würde ich eher sagen. Und ja, ich war bei 2 Friseursalons, beide haben gesagt, machen wir nicht.
Das Haar abschneiden? Mhm. Die wollten das dran lassen?
Ja. Ja, weil die waren so, oh nein, du bist doch so ein hübsches Mädchen mit so langen Haaren.
Ja, aber das ist dann wieder, was du gerade meinst, so die Erwartung von außen. Aber du bist doch ein hübsches Mädchen damit und Mädchen haben lange Haare und irgendwie, ne, so. Ja. Das ist ja auch das, was ich am Anfang in den Body Notes hatte, dass bei mir immer, ich hab blonde Haare und bei mir hieß es dann auch, ich wurde immer schnell in so eine Paris Hilton Schublade auch gesteckt, bis ich irgendwann selber nicht mehr unterscheiden konnte, ist das die Schublade, in die mich andere stecken oder bin ich das wirklich? Sind das Zuschreibungen von außen oder ist das meine Identität, wie ich es für mich wahrnehme und fühle und auch will. Und, und so Schubladen sind dann ja auch so starr, weil vielleicht fand ich es eine Zeit lang auch cool, irgendwie so ein bisschen pinky, girly zu sein und dann aber halt vielleicht auch irgendwann nicht mehr. Und wie ist das mit diesem typischen Narrativ, was man echt häufig liest? Transmenschen fühlen sich geboren im falschen, ich mache jetzt hier so Tüdelchen mit den Fingern, Körper.
Oh, ich glaube, es ist ein bisschen, also ich verstehe die Kritik, ich verstehe aber auch, dass es für viele Menschen, die dieses Trans-Thema nicht verstehen, dass das erstmal ein guter Startpunkt ist. Ne? Also ich glaube, das ist so ein Bild, also durch dieses Narrativ, Trans-Menschen sind im falschen Körper, entsteht ja erstmal ein Bild. Also so Menschen haben so ein Bild vor sich, sehen irgendwie einen Mensch, okay, der Mensch fühlt sich in diesem Körper, in dem er ist, nicht gut. Und deswegen muss er ihn ändern. Das ist ja so das Narrativ.
Mhm.
Und ich kritisiere das natürlich, weil ich finde, da sind wir sehr binär. Ne? Also da haben wir so ein Bild von einer Frau und ein Bild von einem Mann. Und wenn du darüber jetzt denkst, wie würdest du eine Frau dir vorstellen, wie stellst du dir einen Mann vor? Das ist natürlich sehr starr und so sind wir auch alle so sozialisiert, so wie wir halt Frauen und Männer kennen. Ich würde nicht sagen, dass ich im falschen Körper geboren bin, sondern eher, dass das, was die Gesellschaft als Mann vielleicht sieht, ich da einfach nicht reinpasse. Und ja, vielleicht gehöre ich zu den 1-2%, also ich bin jetzt nicht viele, aber ich bin einfach eine Ausnahme und das ist okay. Deswegen ist es mir da auch ein bisschen, also deswegen gibt es diese Kritik, weil ich nicht falsch sein möchte. Mein Körper ist nicht falsch, ne? Also er ist okay, wie er ist. Natürlich gibt es ein paar Dinge, die ich nicht an mir mochte. Also ich hatte jetzt meine, ich glaube vor 5 Jahren oder so, vor 6 Jahren, hatte ich meine Brust- und Uterusentfernung. Das waren so die beiden Sachen, wo ich gesagt habe, so, boah, die stören mich richtig, richtig doll. Aber trotzdem ist mein Körper ja erstmal richtig und der gehört ja zu mir und ich möchte den ja jetzt nicht komplett absegeln. Aber für den ersten Impuls und so überhaupt für den ersten Berührungspunkt möchte ich gar nicht so hart sein, weil ich glaube, das hilft erstmal Menschen zu verstehen, ah, okay, so, das kann ich so ein bisschen einordnen, als wenn ich jetzt irgendwie philosophisch über das Transsein spreche. Deswegen ist es so ein bisschen, bin ein bisschen zwiegespalten.
Ja, verstehe ich aber auch voll, weil ich ja auch überlegt habe, so, oh, wie starten wir in die Folge, machen wir erstmal den Glossar auf und dann reden wir über Geschlechtsidentität und zugeschriebenem Geschlecht und was es nicht alles für Wörter gibt. Deswegen war ich auch so, okay, kann ich verstehen, für mich so auch Thema, zum Beispiel, ich rede ja auch viel über Magersucht und viele sagen immer, ach, das ist doch dann auch, du stehst vorm Spiegel, bist total dünn, siehst dich aber dick. Und genau das ist auch das Bild und ich denke, okay, das ist erstmal vielleicht ums leicht verständlich für den Großteil der Menschen irgendwie verständlich zu machen, okay, aber ich gehe dann auch immer gerne noch mal ein bisschen mehr ins Thema rein, weil das zum Beispiel auch nicht jede mit einer Magersucht hat. Aber ganz anderes Thema.
Zum Beispiel.
Du hast gerade schon gesagt, du hast dann jetzt vor 5 Jahren deinen Uterus entfernen lassen, sowie deine Brüste. Die ganze Transition, ich sage das mal auf Englisch, aber man kann es auch einfach auf Deutsch sagen.
Das hört sich viel cooler an, ne?
Transition. Ich habe auch überlegt, kommt daher eigentlich Trans, also von Transition, davon dann auch das Trans. Habe ich vorhin gegoogelt, habe ich mich im Bus noch gefragt und habe ich gesehen, es stammt vom lateinischen Wort, was heißt über Grenzen hinaus. Also so, dass man es einfach, und das fand ich eigentlich eine viel schönere Sache nochmal,
schön,
oder?
Ja.
Dachte ich so, oh wow, das gefällt mir. Deswegen,
das ist voll schön. Ja, und das beschreibt es sehr gut. Weil ich finde, alle Transmenschen gehen über gesellschaftliche Grenzen hinaus. Ja, also so wie wir es so kennen, also so wie wir Männer kennen, so wie wir Frauen kennen, so wie wir damit aufgewachsen sind. Wir sagen einfach mal so, nö, kein Bock drauf, so bin ich nicht. Und das passt sehr gut.
Ja, deswegen, okay, Transition. Wie hat die dann bei dir gestartet?
Ja.
Also wie muss ich mir das vorstellen? Ich glaube, es ist ja auch immer noch ein Unterschied, ob man jetzt sagt, ich bin weiblich gelesen, geboren oder ne, so und dann in welche Richtung so. Aber bei dir war es dann, du möchtest Mann werden. Darf ich das überhaupt sagen? Mann werden, so.
Ja, ich wollte wirklich ein Mann werden, also legit, genau so.
Aber geil, aber das ist jetzt, aber hast du dich dann, oh Gott, okay, ich mach erstmal die Frage und danach, weil ich habe gerade so viele, oh mein Gott, ich versuche dich zu behalten in meinem Kopf.
Wie hat sie gestartet? Also zuerst einmal dauert das ja, hat es bei mir so ultra lange gedauert, dass ich überhaupt gemerkt habe, dass, ne, also, dass es Möglichkeiten gibt, sowas zu machen, dass es überhaupt sowas gibt, was überhaupt trans sein bedeutet. Also dann habe ich erzählt, 14 habe ich so mein Aussehen angepasst, so bin männlicher geworden, also männlicher gelesen, aber da hatte ich ja noch gar nichts gemacht, weil ich wusste was nicht, was trans sein bedeutet oder so. Ich bin einfach nur nach meinem Gefühl gegangen, was auch wirklich wild ist, weil what the fuck, ich habe mir gar keine Gedanken gemacht. Und erst mit 18 habe ich einen Transmann kennengelernt. Er hat mich angesprochen und hat mit mir halt drüber geredet und hat gesagt, hey, fühlst du dich als Mann oder als Frau? Was super, also es ist super übergriffig, wenn ich es jetzt überlege. Aber es hat mir sehr geholfen, weil er hat mir dann erzählt, ich habe damals noch in der Heimat gelebt, das ist so bei Bremen. Und er hat mir gesagt, hey, in Bremen gibt es einen Psychologen, der macht das. Also der geht sozusagen mit dir, also der macht eine Therapie mit dir, weil das musst du einfach machen als erstes. Und dann geht er mit dir die Schritte durch oder die Möglichkeiten, die es gibt. Und erst mit 18 sozusagen hatte ich das Bewusstsein, ah, okay, ich kann da was machen, ich kann mich drum kümmern. Und war dann auch bei diesem Psychologen, aber jetzt kommt's, Fun Fact, also die erste Sitzung war super. Mhm. Wir haben uns richtig gut verstanden. Ich bin auch eine kleine Labertasche.
Gar nicht, hä?
Nein.
Nein, was?
Und hab die Therapie oder ich hatte nur 2 Kennenlerngespräche bei dem, hab das dann abgebrochen, nicht wegen ihm, sondern weil ich die Sekretärin so unfassbar unsympathisch fand. Und weißt du, ich war so klein, ich war 18, ich hatte kein großes Selbstbewusstsein, und diese Sekretärin, die war so richtig schlimm. Die war so richtig unfreundlich. Die hat kein Mal gelächelt. Die hat mich behandelt wie, weiß ich nicht, als wäre ich ein Einbrecher und wollte in diese Praxis einbrechen oder so. Und dann musste ich halt einen Termin mal absagen. Und ich weiß nicht, ob du diese Situation kennst. Das ist jetzt ein ganz anderes Thema, aber diese Situation, wie du hast einen Termin abgesagt und du hast dich zu lange nicht mehr da gemeldet, schämst dich aber dann irgendwie nach zu langer Zeit dich wieder zu melden, um zu sagen, hey, eigentlich hätte ich vor 5 Monaten anrufen sollen, aber jetzt rufe ich jetzt erst an und deswegen habe ich es nie gemacht. Ich habe mich dann nie wieder gemeldet.
Ups, okay, schade. Ja, ich kenne den Moment, ich hatte das mal mit Weisheitszähnen. da habe ich nicht 5 Monate, sondern 5 Jahre nicht gemacht. Und dann war die OP halt auch echt eine schwierige, weil hätte ich mich 5 Jahre vorher gemeldet, waren die halt noch ganz klein und dann waren sie schon so richtig, naja, das ist eine ganz andere Geschichte, aber ich kenne das mit dem.
Genau.
Mich anrufen und dann schämen und dann,
Ja.
Okay.
Und ja.
Aber was wäre denn vor, also was hätte man denn in dieser Therapie gemacht? Weil, also hättest du das, weißt du das? Was passiert in so einer Therapie dann in etwa?
Das ist tatsächlich eine ganz normale Verhaltenstherapie. Die unterscheidet sich nicht von anderen Therapien.
Weil es geht ja nicht darum, also das ist nicht, was ich sage, sondern was falsch ist. Ich sage jetzt was sehr Problematisches. Manche sagen ja, das kann man auch raustherapieren. Also es geht natürlich nicht in dieser Therapie, das möchte ich ja immer nur, glaube ich, klarstellen. Ja. Es geht nicht darum, dass du bekehrt werden solltest von einem Therapeuten ein auf nee, pass mal lieber wieder in die binären, ganz genauen Strukturen, die wir von dir wollen, sondern eigentlich die Möglichkeit geben, dich damit zu entwickeln und ein Bewusstsein, Selbstbewusstsein da währenddessen zu entwickeln, schätze ich jetzt mal. Ich wollte nur klarstellen, dass das nicht darum geht, das rauszutherapieren.
Nee, gar nicht, ne? gar nicht. Also das ist, glaube ich, auch, ist das strafbar in Deutschland? Ich weiß es nicht.
Ich hoffe.
Ich hoffe auch.
Ich hoffe sehr. Und ich hoffe auch, dass das, was ich gerade erzählt habe, dass das nicht reproduziert wird, dass sowas, also dass man, also auf gar keinen Fall. Aber du hast diesen Mann kennengelernt, der hat dich dorthin therapiert, nicht geklappt, aber dann wusstest du wenigstens, es ist die Möglichkeit, trans.
Voll. Und ich habe mich entschieden, nichts zu machen erstmal. Und das ist so crazy, und das passt ja gar nicht ins Narrativ, aber das möchte ich einmal so erzählen. Ich habe wirklich entschieden, also nachdem ich mich da unwohl gefühlt habe mit dieser Sekretärin und mich dann nie wieder gemeldet habe, habe ich mich dann auch aktiv entschieden, nee, ich mache jetzt erstmal mein Abitur. Da war ich halt in der Oberstufe und konzentriere mich jetzt erstmal auf diese Sachen und schaue dann halt erstmal und mache und lebe erstmal so weiter. Und dieses erstmal so weiterleben ist auf der einen Seite natürlich super anstrengend gewesen, weil ich habe mir meine Brüste abgebunden, damit man es nicht sieht. Ich wurde jeden Tag misgendert. Leute haben mich 20 Mal am Tag gefragt, ob ich ein Mann oder eine Frau bin. Leute gucken mich komisch an, also reden teilweise gar nicht mit mir. Einfach so die allgemeine Ablehnung der Gesellschaft, weil die Leute mich nicht einschätzen können, was mein Geschlecht ist. Und das ist ja schon total absurd, ja? Also einen Menschen so komisch zu behandeln, nur weil man irgendwie das Geschlecht nicht identifizieren kann von außen, ist das schon so strange. Aber dafür entscheiden sich halt viele, weil diesen Weg zu gehen, die Transition, wo auch was auch immer du dann machen möchtest, ist keine leichte und ist keine Entscheidung, die du von heute auf morgen fällst. Es ist, wie gesagt, nicht irgendwie, ich stehe jetzt auf einmal auf mit 14 und sage, ey, ich bin ein Mann und ich mache jetzt das und das und das und das, sondern das ist immer so ein innerer Zwiespalt, weil natürlich möchtest du ja auch reinpassen. Natürlich möchtest du ja auch ein Teil der Gesellschaft sein. Natürlich hatte ich ständig Gedanken mit, oh, möchte ich das wirklich? Versuche es nicht doch als Frau zu leben? Lasse ich mir meine Haare nicht wieder lang wachsen lassen? Kaufe ich mir jetzt nicht doch Kleider? Ich hatte sogar Momente in dieser Zwischenphase, wo ich mich teilweise auch wieder geschminkt habe. Also zu Hause mich wieder abgeschminkt habe. Aber einfach nur mal, um zu testen, wie ich mich damit fühle. Und diese Momente darf man nicht vergessen. Die haben so viele Transmenschen, darüber wird so wenig berichtet. Es wird immer nur so diese Hard Facts sozusagen berichtet, aber dieses Dazwischen, dieses mir geht's nicht gut und heute geht's mir mal besser und heute nicht so, was mache ich denn, haben super viele Leute. Und deswegen habe ich mich erstmal entschieden, tatsächlich nichts zu machen. Und das waren dann 3 Jahre, bis ich dann nach Hamburg gezogen bin. Und habe da dann halt eine neue Therapeutin kennengelernt und habe da sozusagen meine Psychotherapie begonnen, die du als Transmensch, wenn du bestimmte Dinge machen möchtest, wie geschlechtsangleichende Operation oder deine Namensänderung damals, jetzt durch das Selbstbestimmungsgesetz zum Glück nicht mehr, aber damals war das so, da bedeutet das dann, dass du eine Therapie machen musst.
Und dann hast du diese 3 Jahre pausiert? Was heißt pausiert? Eben nicht pausiert, sondern in diesen 3 Jahren ist ja super viel passiert. Das hast du ja gerade erzählt. Dieses immer mal wieder reinprobieren, in sich selber reinhören oder in dich reinhören. Da geht ja echt richtig viel ab. Dann kam Testosteron dazu. Du hast dann, oder? Bin ich zu schnell? Ich bin zu schnell.
Kommt drauf an, wo du bist. Also, okay. Springen wir wieder zurück mit 18.
Ja.
Wo ich so gesagt habe, ich möchte das nicht mehr. Was da passiert ist, ist tatsächlich, dass ich mein Umfeld so ein bisschen, dass ich meinen Namen gefunden habe. Das ist tatsächlich passiert in den 3 Jahren. Ich habe gesagt, ich möchte Duke heißen. Ich heiße Duke. Und das ist auch ein großer Schritt. So.
Ja, und wie kamst du auf den Namen?
Oh, das basiert tatsächlich auf einer rassistischen Erzählung. Das ist tatsächlich, ich war halt in der Stadt unterwegs und mir wurde irgendwie, keine Ahnung, von unbekannten Menschen zugerufen, ey Duke, ey Duke. So. Und das ist rassistisch, weil die dachten, ey, ein asiatischer Typ, der muss Duke heißen, so, also D-U-C. Das ist ein sehr bekannter, männlicher, vietnamesischer Name. Aber ich habe es nicht rassistisch oder negativ wahrgenommen, weil ich fand es erstmal positiv, dass sie mich als Mann gelesen haben. Ich war so, damn.
Ja, verstehe.
Und dann wurde mir gesagt, DOC darf ich nicht nehmen wegen Familie und kulturell und mein Onkel würde so heißen und deswegen darfst du es nicht. Und dann war ich so, ja, ich möchte eh nicht. Ich hätte gern eigentlich auch einen englischen Namen und habe dann gegoogelt und dann kam Duke raus und ich fand den irgendwie mega cool.
Ist halt, er heißt halt auch noch der Herzog, ne?
Ja,
übersetzt. Also finde ich fabelhaft.
Ja.
Okay, das heißt, du hast dann deinen Namen gefunden, Menschen haben auch angefangen, dich bei den Namen zu nennen.
Ja, also ich bin aktiv zu den Leuten gegangen, das darf man ja nicht vergessen, und habe gesagt, hey, ich würde mich freuen, wenn du ab jetzt mich Duke nennst und dann auch die Pronomen er ihm sozusagen nutzt, wenn du über mich sprichst. Ich bin zu den Lehrkräften gegangen, ich habe gefragt, ob ich meinen Namen auf die Klausuren schreiben darf. Durfte ich alles tatsächlich, meine Lehrkräfte haben mich supportet. Und ja, es verlief eigentlich alles recht reibungslos, würde ich sagen.
Doch, das klingt,
ja,
das klingt schön.
Total. Ich bin auch super froh. Ich habe nie so wirklich Mobbing oder so erfahren. Also ich habe nie irgendwie so krasse offensichtliche Diskriminierung erfahren. Ich wurde nie irgendwie doof angemacht oder beleidigt. Natürlich wurde viel hinter meinem Rücken gesprochen, einfach weil wir noch mega jung waren und man Transmenschen nicht so wirklich kannte. Also ich hatte keine Vorbilder. Ne? Also im Fernsehen nicht, im Internet gab es auch nicht so wirklich so viele Leute. Deswegen kannte man das alles gar nicht und es wurde schon viel über mich gesprochen. Aber ich selber hatte immer ein sehr sicheres Umfeld, auch was meine Freundschaften anbelangte.
Ich bin heute ein bisschen zu, was heißt, ich bin zu schnell? Aber mich interessiert es einfach auch wirklich Thema Körper. Deswegen bin ich so, deswegen komme ich immer wieder so, Testosteron, was ist mit deinem Körper passiert?
Testosteron,
wie war das jetzt oder sowas? Und vielleicht sagst du jetzt aber auch so, also, das war jetzt eigentlich so der am wenigsten entscheidende Schritt für mich und meinen Körper. Aber wie hat sich dein Körper dann verändert? Wie,
Richtig doll, Testosteron war das Beste, was mir je passiert ist, ja? Um ein richtiger Mann zu werden.
Kommt da dann auch, also macht Testosteron auch die Schultern?
Ja, die Muskeln.
Die Muskeln?
Ja, deswegen die Schultern. Ja, ich durfte nach 6 Monaten Therapie, durfte ich sozusagen zum Endokrinologen und da meine Hormontherapie dann anfangen. Und das habe ich dann auch gemacht. Und in den ersten Monaten passiert erstmal gar nichts. Also der Körper muss sich auch erstmal drauf einstellen. Das Erste, was passiert, ist tatsächlich, dass meine Menstruation aufgehört hat. Und ich liebe das. Also, love it.
Also das war das echt das Erste?
Ja.
Menstruation gone.
Gone. Ja, gone. Wirklich weg.
Okay.
So nach 3 Monaten, glaube ich.
Wow, okay.
Ja, und auch nie wiedergekommen bis also seitdem.
Krass.
Und das Zweite ist so, also auch nicht nur geile Sachen, weil du musst dir vorstellen, das ist die zweite Pubertät. Und wir waren, glaube ich, alle in der Pubertät. Wir haben es gehasst.
Ja.
Und ich habe es gehasst.
Nun, du hast es ein zweites Mal direkt nochmal bekommen. Das heißt auch Pubertät, Pickel. Ja. Und
also ich hatte so krass fettige Haut, dass ich, wenn ich hier mit meinen Fingern so über die Stirn gewischt hatte, meine Finger haben geglänzt nach Fett. Die war so ölig, ich hatte noch nie so eine ölige Haut gehabt. Ja, also solche Sachen, aber auch Körpergeruch, oh mein Gott. Ich habe mich irgendwann so gerochen und ich war so, bin ich das?
Ach krass,
also, es war ganz anders, also du riechst dann auf einmal ganz anders. Am Anfang nimmst du dich ja noch wahr, weil du riechst selber anders und ich fand es nicht cool. So.
So, wer ist das? Echt?
Ja, ich kann viele Männer zum Beispiel auch nicht riechen.
Ja, ich auch nicht.
Also, ja, und dann war ich so...
Du so, jetzt rieche ich auch so wie die.
Ja, genau.
Ey, stimmt. So.
Es hat sich dann aber gelegt. Es war, glaube ich, am Anfang sehr krass. Und es hat sich dann aber gelegt. Aber das war...
Ja. Und so Thema Behaarung. Du meinst, du hattest vorhin richtig dickes Haar. Mhm, das dicke Haar ist geblieben oder noch mehr gekommen oder weniger oder...
Also ich habe mich ohne Grund eine Cap auf. Also die sind auf jeden Fall Geheimratsecken coming. Und ich habe richtig viele Haare verloren. Meine Friseurin und ich, wir kennen uns seit 6 Jahren. Also sie hat fast alles mitgenommen. Und ja, sie meinte auch so, Duke, weißt du noch, damals musste ich dir deine Haare ausdünnen. Krass. Jetzt müssen wir schauen, wie wir die Geheimratsecken irgendwie verstecken.
Nein, und, aber vielleicht auch mit Stolz tragen, weil ne, das gehört doch zum Mann. So.
Genau, ja. Wir bereiten uns so ein bisschen vor auf den Buzzcut tatsächlich. Es wird immer kürzer und kürzer.
Ja.
Buzzcut incoming bald, auf jeden Fall. Ja, also Behaarung, Barthaare auf jeden Fall gekommen. Das ist aber so, das ist erst in den letzten 1-2 Jahren tatsächlich so krass geworden. Ich bin seit 8 Jahren auf Testosteron.
Oh, das heißt
es dauert. Also Barthaare ist echt etwas, was am längsten dauert. Und manche Menschen bekommen, das ist ja genetisch auch veranlagt, ne? Manche Menschen bekommen gar nicht so viel Bart. Das ist ja auch bei Cis-Männern so.
Ja.
Aber das ist richtig krass geworden. Aber auch so Beinhaare, Rückenhaare auf einmal. Also bei mir nicht so schlimm zum Glück, aber so alles so auf jeden Fall so. Und Stimmbruch. Ich bin in Stimmbruch gekommen mit, ich glaube, so nach 6-7 Monaten war ich irgendwie wie auf einmal wie Justin Bieber in seiner Anfangszeit und habe dann auch tatsächlich Videos von mir aufgenommen jeden Monat, wo ich dann halt immer einen Satz gesprochen habe und 1,5 bis 2 Jahre habe ich das gemacht und wenn ich dieses Video sehe, boah, das ist echt krass.
Ja, da habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ja, klar, die Stimme. Und weiß man dann ja, also das ist ja auch wahrscheinlich die Frage so, ach, ist das jetzt meine finale Stimme? Hast du diese Frage dir mal gestellt? So, ist das jetzt, wie ich mich immer hören werde? Oder verändert sich nicht noch weiter? Oder hast du manchmal jetzt noch Tage, wo du denkst, ist das meine Stimme?
Nee, das habe ich jetzt nicht mehr nach 8 Jahren. Aber nach 1,5 Jahren dachte ich so, ja, das ist jetzt meine Stimme. Und ehrlich gesagt... hört sie sich für mich nicht anders an. Das hört sich voll wild an, wenn ich das sage. Aber dadurch, dass ich mich jeden Tag höre, höre ich mich eigentlich normal an. Ich merke das nur, weil ich mich aufgenommen habe tatsächlich. Aber nach 1,5 Jahren war nicht Schluss. Also ich habe dann mal ein Video nach 3 Jahren gemacht und habe das auch verglichen. Und das war auf jeden Fall nochmal einen Ticken tiefer. Aber jetzt, ich glaube, das ist jetzt hier so meine Stimme, würde ich sagen.
Eine tolle Stimme, die du ja auch einfach mal viel auf Social und generell in der Welt benutzt,
voll.
Um dich einzusetzen und auch heute hier mit deiner wundervollen Stimme bist.
Ja, und ich habe einen Fun-Fact bezüglich Stimme.
Ja, bitte.
Ich habe einen Fun-Fact und zwar als Frau sprichst du automatisch höher. Also ich bin ja weiblich sozialisiert. Das heißt, ich ertappe mich manchmal jetzt immer noch, dass ich in manchen Situationen viel höher spreche, als meine Stimme eigentlich ist. Also ja, das ist jetzt so meine normale Stimme, aber wenn ich irgendwie aufgeregt bin, dann spreche ich eher hier oben und merke, oh mein Gott, das ist gar nicht meine Stimme und dann gehe ich hier wieder runter, das ist meine Stimme.
Ja, ich merke das bei mir ganz oft auch in Situationen, also wo ich dann auch so denke, ach, jetzt wird von mir erwartet, das, was wir vorhin hatten, weil ich habe als Frau, meine Schwester ist Logopädin und sie meint irgendwann mal so, du hast eine relativ tiefe Stimme für eine Frau. So. Und ich habe auch eine relativ tiefe, ich habe auch eine relativ tiefe Stimme, um das mal klarzustellen. Aber dann gibt es manchmal so Situationen, da denke ich, ah, jetzt passt gerade. So wie ihr dann. Jetzt war es gerade besser, wenn ich hier die kleine Süße bin. Und dann habe ich auf einmal, dann rede ich auch, dann ertappe ich mich dabei selber. Und das ist dann oft, wenn ich auch irgendwie so, ja, gerne dieses Rollenbild doch entsprechen möchte, weil ich vielleicht gerade auf einem Date bin und denke, ach, es kommt jetzt irgendwie cuter und weiblicher und weicher und süßer. Und dann bin ich so, witzig.
Oder gar nicht. Du dann deine Miley Cyrus-Stimme raus. So.
Du hast vorhin schon angesprochen, das Selbstbestimmungsgesetz.
Mhm.
Das ist in Kraft getreten letztes Jahr. Wollen wir einmal kurz darüber sprechen, was das Ganze bedeutet und was wir dafür tun können, damit dieses Gesetz auch bitte so bleibt, wie es ist?
Ja.
Weil das ja auch aktuell so ein bisschen in Frage steht durch so Politiker, die, ich eigentlich hier gar nicht so präsent in meinem Podcast haben, aber... Ja. Ist bei dem Thema, glaube ich, wichtig. Selbstbestimmungsgesetz. Was bedeutet das Ganze?
Also das Selbstbestimmungsgesetz, so wie es der Name auch eigentlich anteasert, da geht es eigentlich darum, dass trans und nicht-binäre Menschen hauptsächlich ohne diese Psychotherapie ihre Namens- und Geschlechtsanpassung machen können. Und zwar auf dem Papier. Da geht es wirklich nichts anderes, dass du in deiner Geburtsurkunde dann endlich das Geschlecht hast, was du bist. So, also ich zum Beispiel musste ja 1,5 Jahre Therapie machen, musste vors Gericht, um meinen Namen da sozusagen einzuklagen, damit meine ganzen Dokumente angepasst werden, sowohl Name als auch Geschlecht. Und das alles entfällt dann. Das heißt, du hast die Möglichkeit, einfach zum Standesamt zu gehen und sagen, hey, ich bin männlich oder weiblich oder tatsächlich gar kein Eintrag, sondern nicht binär, divers kannst du auch anwählen. Bitte einmal ändern, dann musst du 3 Monate warten, weil die wollen dir 3 Monate Zeit geben, falls du dich doch umentscheidest und dann ist es angepasst. Dann kannst du sozusagen mit diesem Dokument halt zu den ganzen Sachen hingehen und dann musst du halt deine Sachen wirklich nochmal selber aktiv anpassen. Also zum Einwohnermeldeamt für die Perso-Sachen und dann halt Versicherung und keine Ahnung, was du noch hast. Und was bedeutet das eigentlich? Natürlich, also in dem Gesetz steht natürlich noch viel, viel, viel mehr, darauf möchte ich jetzt auch nicht eingehen, weil wie in Gesetzen so ist, gibt es natürlich immer Ausnahmen und Regeln und keine Ahnung was. Aber das Grobe, da geht es eigentlich darum, dass trans- und nicht-binäre Menschen einfach viel leichter ihren Namen und ihr Geschlecht anpassen können. Und das ist super wichtig, weil man darf ja nicht vergessen, dass viele Trans-Menschen die geschlechtsangleichenden OPs ja gar nicht machen. Also das ist ja auch so ein Narrativ, dass wenn du erst fertig bist, in Anführungszeichen, also bist erst fertig, wenn du alle geschlechtsangleichenden OPs hast. Du bist erst fertig, wenn du als Transmann einen Penis hast, sagen wir es jetzt mal so. Aber viele Transmänner, zum Beispiel ich auch, gehen diese letzten OPs gar nicht, weil das Risiko ist. Es ist ein gesundheitliches Risiko, es ist ein Eingriff, es bedeutet irgendwie mehrere Monate im Krankenhaus, ist einfach viel Stress und das möchten viele einfach nicht, weil ich fühle mich in meinem Körper so wohl. Ich habe es akzeptiert und deswegen sind diese ersten Schritte Namensänderung und Geschlechtsanpassung auf dem Papier unheimlich wichtig und gibt einem unheimlich viel Lebensenergie und Selbstbestimmung.
bisschen Gänsehaut gerade. Schön. Und jetzt habe ich aber auch gerade schon gesagt, noch bevor Friedrich Merz zum Kanzler gewählt wurde, hat er schon gesagt, er möchte da drin was verändern wieder. Wie gesagt, das ist erst letztes Jahr in Kraft getreten. Er hat aber auch nicht gesagt, was genau er verändern will. Und wir nehmen jetzt hier gerade Juni 2025 auf. Man weiß immer noch nicht, was er verändern will. Aber ich sag's mal so, besser wird's nicht. Oder? Nee. Können wir irgendwas dagegen tun, dass dieses Gesetz so stehen bleibt?
Also ich glaube, Gesetze kann man immer optimieren. Also im jetzigen Koalitionsvertrag steht, die wollen es evaluieren. Das bedeutet gar nichts, aber auch alles so. Klar, also wir wissen alle, eine CDU möchte, also ist jetzt nicht so der Fan dafür. SPD hatte dafür gestimmt. Wir hoffen es aufs Beste. Ich glaube, was wir tun können, ist wirklich Awareness zu schaffen. Also wofür ist das Selbstbestimmungsgesetz wirklich? Darüber sprechen, Ängste nehmen, ja, also dieses Narrativ, dass Menschen dieses Gesetz ausnutzen, nutzen würden, um zum Beispiel in Frauenräume einzudringen, ist einfach ausgedacht, so kann man es wirklich sagen. Männer belästigen Frauen auch ohne das Gesetz, das dürfen wir nicht vergessen. Das tun sie jetzt immer noch, also fast täglich wird eine Frau ermordet durch einen Mann, auch ohne das Gesetz. Und deswegen, wir müssen über diese Ängste sprechen und die Ängste von den Leuten nehmen und aufklären und irgendwie, ey, redet mit euren Friends darüber, redet mit euren Familien darüber, weil wenn es wirklich hart auf hart kommt und die Leute irgendwie auf die Straße gehen müssen für Transrechte, dann möchte ich, dass viele sich schon vorher informiert haben, wofür dieses Gesetz steht und wieso das wichtig ist und wieso Transrechte schützen Menschenrechte schützen bedeutet. Also, was wir am Anfang schon gesagt haben, Transmenschen sind ja die, die so ein bisschen außerhalb der Schubladen sind, außerhalb der gesellschaftlichen Grenzen, Geschlechterrollen rumtanzen und so sind, wie sie sind. Und wenn wir uns, also die Transmenschen schützen, einfach die auch die Freiheit, ja, so zu sein, wie wir dürfen, schützen wir damit ja auch alle anderen. Weil es bedeutet ja auch, wenn wir das dürfen, dürft ihr auch so sein, wie ihr wollt. Und deswegen sind Transrechte Menschenrechte. Und dieses Narrativ möchte ich immer voranbringen. Ne? Also, dass wir die Leute mobilisieren, weil ich weiß, wir sind nur 1-2%. Wir brauchen euch Cis-Menschen, die für uns laut sind, die für uns mit aufklären, die mit uns auf die Straßen geht, die für unsere Rechte kämpfen, weil im Endeffekt geht es auch um eure Rechte.
Ich habe mal geguckt. Im Bundestag sind 630 Abgeordnete und genau eine Person davon ist trans. Und das ist die Transfrau, ich hoffe, ich sage sie richtig, Nike Slavik von den Grünen.
Ja.
Habe ich es richtig? Ja. Eine von 630. Ist jetzt nicht gerade viel? Denkst du manchmal, nee, boah, ich hätte gerne noch mehr Sichtbarkeit, noch mehr Support? Oder sagst du, ey, aber die eine, die macht schon auch geil, so?
Also ich finde, also auf jeden Fall, Sichtbarkeit schafft Wirklichkeit. Das ist so mein Slogan, glaube ich. Ich hatte so viele Momente, wo ich sage, oh, schalte ich meine Kanäle ab, weil das ist einfach zehrend und ich möchte nicht wissen, wie die PolitikerInnen, die trans sind, sich fühlen, so krass in der Öffentlichkeit zu stehen und ja auch super viel Hass zu bekommen. Aber es lohnt sich, sichtbar zu sein, weil ich jeden Tag so viele Messages bekomme mit Duke, ich habe mich geoutet einfach wegen dir, weil du sichtbar bist, weil du mir den Mut gegeben hast, weil du mir zeigst, es ist okay, wie ich bin und ich darf so sein, wie ich bin. Und deswegen wünsche ich mir viel mehr Sichtbarkeit, nicht nur in der Politik, sondern in allen Bereichen unseres Lebens, Geschichten. Ich möchte euch alle sehen, sozusagen, weil wir nie wissen, wem wir wirklich Mut machen damit, wem wir wirklich embracen und wem wir wirklich, ja, das Gefühl geben, hey, es ist vollkommen okay, wie du bist und sei so, wie du bist, es ist erlaubt. Und deswegen ist es auf der einen Seite echt traurig zu sehen, wie Transmenschen gerade in der Öffentlichkeit behandelt werden und wie viel Hass auf sie einprasselt. Auf der anderen Seite, wie stolz und froh ich bin, dass so viele durchhalten und trotzdem sichtbar sind. Ja.
Von dem Hass, von dem du gerade sprichst, ich will jetzt nicht sagen, dass in Großbritannien. Ich leite über zu einer Frau, von der anscheinend sehr viel Hass ausgeht. J.K. Rowling, die Autorin von Harry Potter. Wir alle kennen, glaube ich, den süßen kleinen Zauberlehrling. Und diese Frau, also es gibt wirklich ein ellenlanges Protokoll darüber, was, glaube ich, angefangen hat mit Postings, Kommentaren auf damals Twitter, heute X, Äußerungen von ihr gegen Transrechte. Beziehungsweise am Anfang waren es, glaube ich, immer nur Likes, dass sie von transphoben Menschen was geliked hat. Und irgendwann hat sie angefangen, sich selber zu äußern. Und jetzt geht es sogar so weit, dass sie finanzielle Mittel, also dass sie auch wirklich Vereine, sage ich, wenn ich was Falsches gerade erzähle, weil dieses Protokoll ist sehr lang und ich bin jedes Mal, ich lese mir, ich versuche immer dran zu bleiben, aber mir bricht es auch jedes Mal das Herz, weil ich einfach Menschen nicht verstehe, die sich gegen Rechte anderer einsetzen. Ja. Aus Gründen, die es nicht gibt. So, also, hä? Und ich mich wirklich auch letztes Wochenende nochmal hingesetzt habe, weil ich dachte, ich möchte nichts Falsches erzählen, aber ich saß da irgendwann und ich wusste nicht, ob ich heulen soll aus Wut, aus Trauer, aus Unverständnis. Genau, J.K. Rowling. Und was mich daran besonders traurig macht, ist eigentlich auch, ich möchte Harry Potter eigentlich nicht canceln, aber sollte ich es?
Oh. Das ist eine sehr kontroverse Frage, aber mir geht es gar nicht darum, Harry Potter zu canceln, ja, also die Geschichte hinter Harry Potter oder Harry Potter selbst, sondern mir geht es darum, J.K. Rowling zu canceln. Und ich glaube, es ist erst kürzlich, weiß ich, ob du es auch gelesen hast, also ja, sie hatte ja dann irgendwann angefangen, ihr Geld zu spenden an transfeindliche Organisationen, die es jetzt auch tatsächlich in Großbritannien geschafft haben, die Rechte von Transfrauen ja einzuschränken. Aber sie hat jetzt wirklich kürzlich eine neue Organisation, eine eigene Stiftung gegründet oder Organisation, ich weiß nicht, Verein, mit ihrem privaten Vermögen von über 1 Milliarde US-Dollar, keine Ahnung was, die sich gegen Transrechte einsetzen wird. Und da geht es mir nicht nur J.K. Rowling zu canceln, sondern auch tatsächlich ihr Franchise, darum geht es mir, damit sie nicht noch mehr Geld hat, die sie halt für transfeindliche Aktionen nutzen kann. Und darum geht es, ja, es geht nicht darum, irgendwie Leuten ihre Kindheitsträume, ihre Jugendromane wegzunehmen. Ich sag immer so, versucht irgendwie Secondhand zu kaufen, versucht irgendwie, keine Ahnung, mir geht's nicht darum, dass du deine alten Bücher verbrennen sollst, sondern es geht darum, irgendwie nicht mehr in die Musical zu gehen, die neue Serie anzugucken, weiß nicht, alles, was halt neu rausgebraucht ist, bedeutet, du steckst dein Geld sozusagen für sie rein und sie nutzt es für transfeindliche Aktionen. Und was ich schon gesagt habe, da bleibt es meistens ja nicht, ne? Also wer Transrechte angreift, wird auch irgendwann Frauenrechte angreifen, wird auch irgendwann ja Rechte von behinderten Menschen angreifen und so weiter und so fort. Das ist geschichtlich gesehen niemals nur bei den Transrechten geblieben. Und darum geht's mir. So, es bricht mir auch das Herz. Ich habe früher auch sehr gerne Harry Potter geguckt. Ich bin damit ja auch aufgewachsen. Ich war im Kino bei jedem Film, habe total gefeiert. Und aber auch selbst zu wissen, und ich habe mir dieses Dokument auch mal durchgelesen, ich kannte auch nicht alles, weil, oh mein Gott, wie auch, weil die macht wirklich super viel Schlimmes. Ist einfach unfassbar traurig für alle. Und ich verstehe diesen Kampf zwischen, oh mein Gott, ich verbinde so viel und das hat irgendwie meine Jugend gerettet teilweise und ich identifiziere mich damit so krass versus, aber die Frau, die hinter diesem ganzen Franchise steht, ist einfach absolut scheiße. Verstehe ich total und möchte damit auch niemandem angreifen. Aber Kritik ist da halt super wichtig, weil im Endeffekt ist Geld Macht. Und sie hat gerade sehr viel Macht. Und wenn die Community da ihr den Rücken stärkt, hast du da leider als Trans-Community, hast du da einfach keine Chance. Und deswegen müssen wir halt darüber sprechen. Das ist es. Ja.
Darüber sprechen. Ich darf trotzdem weiterhin auf meine Eule warten, weil die hat sich verflogen.
Ja.
Seit 24 Jahren. Ich weiß nicht, wo diese Eule steckt. Also ich will jetzt hier meine Adresse nicht laut sagen, aber ich stehe auch täglich auf dem Balkon und winke, weil ich denke, vielleicht sieht sie mich immer noch. Das heißt, ich darf weiter auf meine Eule warten, aber was du gerade gesagt hast, genau, vielleicht erstmal wissen, was diese Frau macht. Wissen, dass das Geld, was wir jetzt in ihr Franchise oder in das ganze Harry Potter-Universum reingeben, dass das in ihren Verein höchstwahrscheinlich direkt weiterläuft.
Ja.
Und dann ja, sowas wie Secondhand kaufen. Ich habe immer noch ein Harry Potter-T-Shirt. Da hat meine Tante mir, das muss ich kurz erzählen, zum 7. Geburtstag mir ein T-Shirt geschenkt, in XXL, und meinte, ja, da wächst du bestimmt noch rein.
Okay.
Da bin ich bis heute natürlich nicht reingewachsen. Und ich habe mich schon aber als kleines Kind gefragt, denkt sie, dass ich Hagrid werde? Also ich habe das so ausgepackt und ich war so, okay, ja, spannend.
Aber Oversize ist jetzt Ding auch ist, in.
Und ich trage es, dieses T-Shirt ist jetzt, guck mal, da war ich 6 oder 7, jetzt ja. Bin ich, es ist 25 Jahre alt und ich trage das jedes Mal, wenn ich noch in der Heimat fahre und in meinem Elternhaus bin, schlafe ich in diesem T-Shirt.
Süß.
Total.
Richtig süß.
Ja.
Ja, und da habe ich nichts dagegen. Weißt du, was ich meine? Also,
ja.
Es geht nicht darum. Es geht einfach darum, ey, hört auf, der Frau noch mehr Geld in den Rachen zu stecken. Weil, wie gesagt, sie nutzt sogar jetzt ihr privates Vermögen für ihre neue Organisation. Und mein Anliegen ist wirklich, informiert euch da einfach mal kurz. Ne? Also googelt einfach mal kurz. Es gibt dieses elendig lange Dokument.
Genau, das werde ich auch in den Shownotes noch verlinken. Ja. Genauso wie eine Folge von Too Many Tabs, dem Podcast. Da ist auch eine ganze Folge nochmal darüber. Die ist zwar schon ein bisschen älter und es passiert wirklich, leider ist die Frau nicht zu stoppen. Da gibt es jede Woche irgendwie ein Update. Aber lohnt sich auch, in die Folge reinzuhören. Und diese Folge möchte ich natürlich super positiv auch irgendwie beenden. Deswegen habe ich gedacht, okay, wie kommen wir jetzt aus dem J.K. Rowling-Desaster wieder raus? Wenn du die Möglichkeit hättest, eine Message riesengroß an die Elfie zu projizieren, zu sprayen, ich weiß es auch nicht, dass die Hamburg sieht, nicht nur jetzt übrigens zum Pride Month, der jetzt im Juni ist, sondern eine Message, was würdest du ranschreiben?
Ich glaube, ich würde schreiben, so wie du bist, bist du genug. Und ich glaube, wir alle, ob trans oder nicht trans, ja, im Endeffekt geht es irgendwie uns allen ähnlich, haben immer so Momente, oh, bin ich genug, wir sind so teilweise so fest in den gesellschaftlichen Strukturen verfangen, in diesem gesellschaftlichen Druck, dass wir uns stetig hinterfragen, oh, muss ich nicht das oder muss ich nicht das? Und einfach mal zu sagen, ey, ich bin genug, ich bin so, wie ich bin und ich habe Dinge, da sollte ich an mir arbeiten und ich habe Dinge, die sind gut so, das einfach mal auch zuzulassen. Also nicht immer ständig an einem Ideal festzuhalten oder hinterher zu rennen, tut, glaube ich, würde uns allen gut tun, würde ich mal sagen.
Also ich hoffe, der Besitzer der Elfie hat das gehört. Deine Message dann demnächst.
Ich schreibe eine Mail.
Gut. Oder wir schicken eine Eule.
Ja, oder wir schicken eine Eule.
Die hoffentlich dann ankommt. Vielen Dank für dieses so schöne, sympathische, witzige Gespräch.
Ich danke dir.
Ich werde natürlich im Nachhinein jetzt noch, damit alle auch dich finden, deinen Content finden, deinen Instagram-Account in den Shownotes verlinken. Da findet man dich unter trans.parenz. Und wie gesagt, Reels angucken, ich finde das hat mir wirklich, ja, so bin ich auf dich aufmerksam geworden, weil ich dachte, wow, das ist irgendwie, holt mich ab und irgendwie verständlich und cool. Mich findet ihr auf Instagram als I am Tabea Sophia. Ihr dürft diesen Podcast bitte abonnieren, bewerten, liken, teilen, liebhaben, mir dazu DMs schicken, alles ist möglich. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, dass du da warst.
Vielen Dank.
Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.
Ciao.